den Linden. Der Phoenix Talk aus dem Herzen der Hauptstadt mit Christoph Minhoff.
Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Unter den Linden hier aus Berlin. Ja, normalerweise ist man ja bei Koalitionsverhandlungen nicht mit dabei. Das findet ja immer hinter verschlossenen Türen statt. Aber nach dem von allen als Linksruck empfundenen SPD-Parteitag, Harmonieparteitag, wollen wir mal abklären hier am Tisch, ob es nicht vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle auch neue Koalitionsmöglichkeiten gibt. Und dafür haben wir auch die richtigen Gäste eingeladen. Der eine räuspert sich schon. Das ist einmal der Bundesgeschäftsführer der Partei Die Linke, Dietmar Bartsch. Herzlich willkommen. Und der Vorsitzende, ja, ruhig Applaus. Und der Vorsitzende der saarländische Landesvorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Heiko Maas. Hallo. Herr Bartsch, ich fange mal mit Ihnen an. Vor einem kurzen, nicht ganz vor einem halben Jahr, haben Sie Ihre Partei umbenannt in Die Linke. Und davor hießen Sie Partei des demokratischen Sozialismus. Das steht jetzt im SPD-Programm. Haben Sie da irgendwie was geahnt?
Nein, im SPD-Programm stand das ja schon seit 1989. Also da ist ja nicht so eine neue, auch schon vielleicht davor. Also ich weiß nur 89, davor habe ich mich damit weniger befasst. Also im Programm stand bei der SPD ja schon vieles in dieser Richtung. Das ist interessant. Ich freue mich ja in gewisser Hinsicht darüber. Man könnte darüber streiten, was die jeweiligen Parteien darunter verstehen. Aber das ist für mich jetzt nicht so überraschend gewesen.
Okay.
Nicht so
überraschend. Aber dann kann mir vielleicht Herr Maas kurz erklären, was denn der Unterschied ist zwischen demokratischem Sozialismus und sozialer Demokratie. Das eine steht jetzt im Hamburger Programm, das andere stand im Entwurf zum Hamburger Programm, im Bremer Entwurf.
Der Begriff des demokratischen Sozialismus ist einer, den die SPD schon sehr lange mit sich rumträgt. Und der Begriff der sozialen Demokratie ist irgendwann dazugekommen und man hat das versucht, etwas an den Zeitgeist anzupassen. Deshalb fand ich das richtig, dass die SPD sich da auch zu ihren Wurzeln bekennt. Hans-Jochen Vogel hat das auf unserem Parteitag, wie ich finde, in einer großartigen Rede auch nochmal deutlich gemacht. Die SPD ist eine Partei, die ist 144 Jahre, die hat viel erlebt. Es gibt viele, die für Freiheit, Toleranz im Rahmen des demokratischen Sozialismus eingestanden haben, die ihr Leben dafür gegeben haben, die während der nationalsozialistischen Zeit in Lager gekommen sind, die verfolgt worden sind. Das sollte man als große Volkspartei nicht einfach hinter sich lassen. Und deshalb finde ich das auch schon aus Gründen des Selbstverständnisses und der Geschichte, die diese Partei hat, die einzige Partei, die im Übrigen nie ihren Namen ändern musste, ich halte das für richtig und wichtig.
Ich wollte, dass Sie das ruhig auch mal ausführen können, aber jetzt frage ich trotzdem nochmal, was ich vorhin gefragt habe, nämlich was der Unterschied ist zwischen demokratischem Sozialismus und sozialer Demokratie. Denn also entscheidend ist immer, was hinten steht, Bohnenstange, Stangenbohne. Wenn Sie sagen demokratischer Sozialismus, dann steht der Sozialismus hinten. Wenn Sie sagen soziale Demokratie, steht die Demokratie hinten.
Ja, ich glaube, es geht ja wirklich eher um Begrifflichkeiten. Das, was damit gemeint ist, deckt sich im Wesentlichen. Wir meinen mit demokratischem Sozialismus eine demokratische, freiheitliche und gerechte Gesellschaft. Und das ist auch das, was die meisten unter sozialer Demokratie verstehen. Also insofern ist, glaube ich, für uns vor allen Dingen der geschichtliche Bezug zum demokratischen Sozialismus von besonderer Bedeutung. Deshalb haben wir das auch nochmal aufgenommen.
Ja, das ist bei uns doch ein klein wenig anders. Deswegen ist es schon wichtig, darauf hinzuweisen, weil wir ein anderes Verständnis haben vom demokratischen Sozialismus. Wir sehen da eine Dreieinigkeit. Auf der einen Seite ist das für uns ein Ziel, das Ziel einer anderen Gesellschaft, über den Kapitalismus hinausgehende Gesellschaft. Zweitens ist es für uns ein Wertesystem, wo die Werte, die auch bei der SPD sehr wohl vorkommen, also Freiheit, Gerechtigkeit, für uns sehr wichtig sind. Auch Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle. Und es ist im Hier und Heute, für Veränderungen einzustehen, die dieses möglich machen. Also es ist eine Dreieinigkeit und insoweit auch eine andere Betrachtung als bei der SPD. Aber ich glaube, dass da programmatisch sehr wohl Schnittmengen da sind. Das ist überhaupt nicht das Problem. Herr Maas sagt ja zu Recht, das war schon immer auch im Programm der SPD, auch 1989 so beschlossen. Nur hat das mit der Realität immer ein bisschen wenig zu tun gehabt, weil, wenn ich mich recht entsinne, sind die 7 Jahre Rot-Grün sind wir zumindest dem Ziel des demokratischen Sozialismus aus meiner Sicht nicht so sonderlich näher gekommen.
Wenn es 1989 schon in unserem Programm stand, da müssen Sie mal mit Ihrem jetzigen Vorsitzenden darüber reden, denn der war maßgeblich beteiligt und der hat dann auch seit 1989 Politik in der SPD gemacht. Und wenn wir dem nicht näher gekommen sind in dieser Zeit, dann wäre das auch in der Verantwortung Ihres heutigen Parteivorsitzenden zu sehen.
Der heutige Laffert,
das bringt uns wirklich nicht weiter, weil das ist ja Geschichte und jeder ist ja lernfähig. Wir haben das bei der SPD auch gesehen, dass sie lernfähig ist. Also ich habe früher auch, als Oskar Lafontaine Vorsitzender der SPD war, durchaus kritische Sichten zu dem gehabt, was er dort an Politik gemacht hat. Das ist ja nun nicht die Frage. Genauso wie er auch kritische Sichten zur PDS gehabt hat. Das ist ja nicht das Thema. Da rate ich, nach vorne zu schauen, in welche Richtung das geht. Das ist das
ganz
Richtige.
Kurz, bevor wir hier wunderbar weiterreden. Ich habe Oskar Lafontaine nicht in die Diskussion eingeführt, aber er schwebt offenbar über dem Tisch.
Er war zu lange sein Chef. Bei mir ist es noch nicht so lange. Vielleicht geht es mir nach so langer Zeit dann auch mal, dass
ich gleich darüber werden wir noch reden.
Hinter mir
aber, wenn Sie, liebe Zuschauer, denken, warum fragt denn der wieder nicht die Frage, die ich schon immer hatte? Das ist ganz einfach. Die müssen Sie einfach selber stellen. Und wie das geht, das zeigen wir Ihnen jetzt.
Jetzt im Netz. Stellen Sie Ihre Frage an unsere Gäste. Was Ihnen stets auf der Seele brannte, was Sie schon immer von Politikern wissen wollten. Bei Phoenix werden Sie es los und bekommen eine Antwort. Laden Sie Ihre Videofrage bei meinefrage.phoenix.de hoch. Egal, ob sie per Digicam oder Handy aufgenommen wurde. Bei Unter den Linden müssen die Politiker auf Ihre Fragen antworten.
Na, und die haben gerade eben ja schon mächtig losgelegt, dass das bestärkt quasi auch die Zuschauer in ihrem Interesse, denn wenn man die Phoenix-Quoten vom Wochenende von dem SPD-Parteitag sieht, die waren hervorragend. Also das Interesse war gigantisch und wenn man gedacht hätte, dass die ganze Diskussion aus dem Vorfeld über die Verlängerung des ALG 1 letztendlich beim Parteitag eigentlich nur 2 Minuten eingenommen hat, denn es wurde ohne Aussprache darüber abgestimmt und dem der Verlängerung des ALG 1 zugestimmt. In dem Sinne, also wenn man das vorher gewusst hätte, wäre das Interesse vielleicht gar nicht so groß gewesen, aber die Fragen unserer Zuschauer, die zeigen uns das noch viel Gesprächsbedarf da zu sein scheint. Und wenn Sie eine Frage an unsere Gäste mal stellen möchten, wie auch immer, unter den linden@phoenix.de lautet die E-Mail-Adresse, an der Sie Ihre Frage oder Ihre Gedanken loswerden können. Oder eben, wie gesehen, unter meinefrage.phoenix.de können Sie Ihre Videofrage hochladen. Und ganz passend natürlich zum Thema, unseren Online-Chat in dieser Woche ist jetzt nach dem Parteitag der Weg frei für Rot-Rot. Und das Ergebnis ist eindeutig. 59% glauben, dass jetzt zumindest die Wahrscheinlichkeit größer ist und 41% nicht. Das ist doch sehr deutlich, Christoph Minhoff.
Ja, ist nicht repräsentativ. Wir wissen, ich muss das immer wieder sagen. Es sind die Nutzer, die unsere Sendung schätzen, lieben und auch verfolgen und dann dort ihre Meinung kundtun. Herr Maas, aber weil gerade der Name Oskar Lafontaine fiel, Sie haben ja auch irgendwann mal demnächst mal wieder Landtagswahlen, ich glaube Frühjahr 2009, würden Sie ihn denn zum Ministerpräsidenten wählen?
Nee.
Würden Sie sich denn von ihm als Ministerpräsident wählen lassen?
Ich glaube, dass Oskar Lafontaine sich relativ schnell nach der Landtagswahl 2009, die übrigens im Herbst ist, sie wird zusammen mit der Bundestagswahl sein. Er hat angekündigt, dass er wohl für den Landtag als auch für den Bundestag kandidiert. Und da er nicht Ministerpräsident werden kann, wird er sich relativ schnell wieder vom Acker machen. Deshalb glaube ich, stellt sich die Frage nicht. Lafontaine hat auch, ich glaube, wer ihn kennt, weiß das, kein Interesse daran, noch einmal in die Landespolitik einzusteigen. Und alles, was wir zu klären haben, insbesondere auch die beliebte Koalitionsfrage, die werden wir dann klären, wenn wir auch mal wissen, wer bei der Linkspartei für den Landtag kandidiert. Das heißt, ob das ein Personal ist, mit dem wir uns vorstellen könnten, irgendwas zu machen oder eben nicht. Und vor allen Dingen, wenn wir mal wissen, was die Linkspartei landespolitisch will, denn es ist ja eine Landtagswahl. Die Linkspartei hatte vor kurzem ihren Vereinigungsparteitag. Dort sind alle Anträge zur Landespolitik vertagt worden, weil man sich nur mit Satzungsfragen beschäftigt hat. Also insofern, da kann man, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt gar nichts sagen.
Aber Sie waren schon mal weiter. Sie haben schon mal gesagt, Sie wollen das nicht ausschließen.
Naja, das ist ja immer das alte Spielchen, sehr beliebt bei der Presse. Wenn ich gefragt werde zum jetzigen Zeitpunkt, wie ist das mit der Koalitionsaussage, dann sage ich immer, es ist nicht die Zeit, über Koalitionsaussagen zu reden. Wir werden das dann entscheiden, wenn wir in den Wahlkampf ziehen. Ich kann ja auch keine Koalitionsaussage treffen, über eine Partei, die ihr Programm noch nicht fertig hat. Und insofern glaube ich, ist das der falsche Zeitpunkt. Sondern das muss man ja auch mal etwas entmystifizieren. Es wird immer so, kann man mit dem oder mit jemand, darf man oder darf man nicht. Ich glaube, es geht um politische Ziele. So, und wir überlegen, mit wem wir unsere politischen Ziele am besten erreichen können. Das heißt, mit wem wir
und das,
am meisten sozialdemokratische Politik umsetzen können.
Da sind Sie nicht sicher im Saarland, ob das die CDU oder die Linke sein könnte.
Naja, wenn Sie sich zum Beispiel mal die familienpolitische Sprecherin der Linkspartei im Saarland angucken, das ist eine Frau Christa Müller, eine Mischung aus Eva Herrmann und Bischof Mixer, ich bin da vielleicht ein bisschen näher dran, Herr Kollege.
Das kann sicherlich.
Die ist dafür, dass Kinder nur zu Hause erzogen werden.
Ehrlich gesagt, das führt ein bisschen wahrscheinlich zu sehr in die...
Das war ein Problem, mit dem ich mich auseinandersetzen muss, wenn Sie fragen, können Sie mit denen. An dem Punkt gibt es eine so große kulturelle Kluft, auch zwischen den Parteien oder dem, was dort propagiert wird, dass ich an der Stelle sagen kann, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Vielleicht kann der Herr Bartsch.
Lieber mit Peter Müller.
Familienpolitisch ist Peter Müller sicherlich weiter als Christa Müller.
Lieber Juniorpartner als bei Peter Müller.
Nee. Juniorpartner sowieso nicht. Ach, also sowieso die CDU kann bei uns Juniorpartner.
Ja. Das ist wunderbar. Der Herr Bartsch ist mehr bereit, über Koalitionen zu reden, stelle ich gerade fest. Und wird jetzt vielleicht sagen, er will im Saarland rot-rot.
Ich will im Saarland rot-rot. Schauen Sie, unsere Position ist in dieser Frage ganz klar, was die Länder betrifft. Wir wollen absolute Mehrheiten der CDU brechen. Das gilt in Thüringen, das gilt auch im Saarland. Aber da stimme ich Herrn Maas zu. Das Entscheidende sind die Inhalte. Wir machen das abhängig bei uns wie überall. Wir haben Koalitionen gebildet mit der SPD, wo es gestimmt hat. Und wir haben sie nicht gebildet, wo es nicht gestimmt hat. Schauen Sie Brandenburg an, da gab es Gespräche und wir haben festgestellt, dass wir nicht miteinander können. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern, meinem Heimatland, 8 Jahre regiert. Viele Erfolge zahlen sich heute aus. Wir haben da eine gute Politik gemacht in schweren Zeiten.
Aber Herr Ringsdorf wollte sie nicht mehr.
Nein, das stimmt so nicht. Ach so. Also das ist wirklich nicht wahr. Herr Ringsdorf hat mit uns 2 Legislaturperioden regiert. Und es war dann nach der letzten Wahl leider so knapp, dass er sich anders entschieden hat. Ansonsten inhaltlich, ich sage das nochmal, Mecklenburg-Vorpommern hat im letzten Jahr zum Beispiel einen erfolgreichen Haushalt. Dass die Arbeitslosigkeit zurückgegangen ist, hat auch mit der Politik zu tun. Da ist vieles zu leisten. Jetzt ein Jahr danach, ich hatte auch gerade Parteitag, also deswegen bin ich da noch ein bisschen infiziert, da ist das so, dass wirklich das Rad zurückgedreht wird. Also ganz klar, da stimme ich Herrn Maas ausdrücklich zu, die Inhalte entscheiden. Okay. Deswegen sind diese ideologischen Luftblasen mit dem nie und mit dem ja. Ich bin sehr gespannt, also jetzt darf ich einmal Saarland, obwohl ich mich da nicht so gut auskenne. Ich bin gespannt, wenn Herr Maas sich dann auf seinen Landesparteitag hinstellt und er hat 2 Möglichkeiten, mit der CDU oder mit der Linken. Ich rede jetzt gar nicht, wer Mehrheiten hat. Wir gehen jetzt mal von einem Wahlergebnis aus. Alle haben 33. Ich mache das einfach mal nur der Einfachheit halber. Und er sagt, ich mache es jetzt mal so. Oder wir können ja auch was anderes
ist
nehmen.
Die Zahlen sind schon.
Und er stellt sie auf den Parteitag hin und sagt, ja,
sie
ich möchte
nicht,
gerne.
Wird das machen.
Ja, was heißt, ich glaube ihm nicht. Ich möchte nur sehen, dass er dann vehement dafür eintritt, dass er sagt, ich möchte Juniorpartner bei Herrn Müller werden und nicht eine rot-rote Koalition. Da bin ich sehr gespannt, wie die SPD da entscheiden wird. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie sagt, nö, wir gehen zu Herrn Müller als Juniorpartner.
Ich lade Sie schon heute ein auf unseren Landesparteitag.
Ja, ich darf eine Rede halten? Okay, dann kriegen wir das hin.
Grußwort als Gast.
Ja, mache ich gerne. Okay,
ist
notiert, da gehe ich glatt hin und halte ein Grußwort. Dann wird das was mit Rot-Rot.
Dann versuchen wir es mal über die Inhalte. Das war ja, glaube ich, die Aufforderung.
Wäre nicht schlecht, ja.
Richtig.
ALG 1 macht noch keinen Sommer, hätte ich jetzt fast formuliert. Ist denn an dieser Frage festzumachen, ob eine Partei nach rechts oder links oder wohin sie im politischen Spektrum driftet, festzumachen? An der Frage, ob jetzt irgendwie länger gezahlt wird oder nicht, das hat auch Herr Rüttger schon gewollt.
Ja, eben, also deshalb, bei uns ist ja das auch teilweise in der SPD, aber auch über die SPD diskutiert worden, dass aus diesem einen Punkt jetzt ein Linksruck zu erkennen sei. Und dann wird dann von der CDU gesagt, wir wollen uns jetzt an der Linkspartei orientieren. Also da haben Sie schon recht.
Wir wollen uns eine Frage gestellt.
Ja, Sie haben mit dem Hinweis auf die CDU insoweit recht. Es geht gar nicht darum, die Linkspartei links zu überholen. Vielleicht geht es eher darum, die CDU an der Stelle links zu überholen. Denn die CDU hatte das tatsächlich auf ihrem Bundesparteitag beschlossen. Unter anderen Kautelen, die wollen es den Jungen wegnehmen, was natürlich Wahnsinn ist, weil die gerade sich in der Familienaufbauphase befinden. Aber dieser Parteitag hat natürlich deutlich mehr beschlossen als nur das Arbeitslosengeld 1. Wir haben uns nochmal mit dem Thema gute Arbeit, haben wir das genannt, auseinandergesetzt und haben uns insbesondere auch mit Fragen des Mindestlohnes beschäftigt, mit Fragen der Leiharbeit und mit vielen anderen Dingen. Und wenn man das insgesamt sieht, würde ich mal sagen, dass dort das sozialdemokratische oder das soziale Profil der SPD deutlich geschärft worden ist. Aus einem Punkt alleine.
Also aus den vielen Punkten heraus hat es das gegeben. Die Frage ist halt, warum dieses eine Thema so eskaliert ist. Es ist ja immer wieder das Hauptproblem Gerechtigkeitslücke, das als Stichwort genannt wird in der Bevölkerung. Und die Leute sagen, da gibt es eine Gerechtigkeitslücke bei diesem Arbeitslosengeld. Aber was ich nicht ganz verstanden habe, ist, wo denn tatsächlich die Gerechtigkeitslücke ist, wenn man jetzt nicht beispielsweise dem Vorschlag von dem Rüttgers folgt, dann ist man sich doch schnell einig.
Nein, da ist eine deutliche Gerechtigkeitslücke, ganz einfach, weil Rüttgers das ja aufkommensneutral finanzieren will. Das, was er mehr ausgibt für das Arbeitslosengeld derer, die länger eingezahlt haben, nimmt er sich von...
Das ist bei der Autoversicherung auch so.
Ja, das ist aber keine Autoversicherung, die Arbeitslosenversicherung. Ja, Gott sei Dank ist das keine Autoversicherung. Aber ich kann es doch nicht denen wegnehmen, die gerade in einer Phase sind, wo Ehen gegründet werden, wo Kinder kommen, wo man sich ein Haus oder eine Eigentumswohnung kauft.
75% der Leute sagen, das ist durchaus gerecht. Die empfinden das als gerecht, dass sie sagen, der länger einzahlt, soll am Ende auch mehr haben.
Nein, aber das ist ja keine Ansparversicherung, die Arbeitslosenversicherung.
Jetzt kommen Sie mit der Autoversicherung.
Nein, Sie sagen, das sei eine Autoversicherung. Es ist keine Autoversicherung. Und es ist natürlich so, dass die... Nein, es ist doch so, dass die wirklich jung sind, ganz einfach dieses Geld brauchen. Das sind ja auch im Übrigen in der Regel nicht diejenigen, die auf der faulen Haut liegen oder glauben, sie könnten den Übergang bis zur Rente so noch finanzieren. Die wissen, dass sie noch lange, lange arbeiten gehen müssen, um überhaupt eine armutsfeste Rente zu beziehen. Und denen mindestens 12 Monate, das sind jetzt 12 Monate, die bekommen, das nochmal zu kürzen, das halte ich für unverantwortlich und für völlig ungerecht.
Also das sehe ich zumindest auch so, wenn jemand 50 Jahre ist und er hat 30 Jahre gearbeitet und dann bekommt er sage und schreibe 12 Monate Arbeitslosengeld 1, das ist nicht akzeptabel. Weil der hat 60.000 eingezahlt und kriegt vielleicht 10.000 raus. Es ist nicht nur ein Gerechtigkeitsempfinden, da ist die Realität eben von dem, was die Menschen dann haben, die ist eine andere. Also ich sage ganz klar und eindeutig, ich behaupte im Übrigen, als es entschieden worden ist zu Zeiten der Agenda 2010, gab es in der SPD auch eine Mehrheit. Hätte die SPD damals eine Mitgliederbefragung gemacht, hätte es diese Kürzung niemals gegeben. Und im Übrigen bin ich der festen Überzeugung, dass in Deutschland die große Mehrheit sagt, selbstverständlich ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die auch unverschuldet dann in Arbeitslosigkeit kommen, die sollen durchaus längere Bezugszeiten haben. Das ist aber nicht das Entscheidende. Also dieser eine
Sie
Punkt...
Haben aber nicht die Sorge alle beide, dass wir dann in, sagen wir mal, einem Dreivierteljahr oder in einem Jahr, sollte es so kommen, dann über die Frage wieder diskutieren, warum haben wir so viele Frühverrentungen?
Nein, es ist richtig, dass dieser Trend, aber der liegt ja nicht an den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, dass Unternehmen sich auf, wirklich, das kann man doch nicht denen vorwerfen, da muss man es den Unternehmern vorwerfen, wenn die sagen, wir plündern hier die Kassen. Nein, andersrum. Die erste Frage ist, dass Arbeit geschafft werden muss. Das ist die entscheidende Frage. Und die Bezugsdauer, dass hier eine Gerechtigkeitslücke war, das haben sehr, sehr viele gesehen und wirklich nicht nur die Linke, sondern auch in der SPD, viele selbst in der CDU eine ganze Menge. Also das wird das Entscheidende. Sie haben ja von dem Linksruck gesprochen. Lassen Sie mich da einen Satz zu sagen.
Bitte.
Also wenn überhaupt, ist es ein Linksrückchen. Ich möchte mal gerne sehen, was denn von den Beschlüssen wirklich in die Realität umgesetzt wird. Das Interessante ist ja, dass Frau Merkel sagt, na, wir schauen erstmal aufkommensneutral. Na, das wäre ein Skandal, da sind wir uns hoffentlich einig. Und viele andere Dinge mehr. Also Kindergeld 27, frage ich mich übrigens auch, wer denn die Kürzung entschieden hat. Das war auch Rot-Grün. Die haben das auf 25 reduziert. Ich bin sehr gespannt. Die Realität ist der Maßstab und nicht Beschlüsse. Ich weiß, dass Parteitagsbeschlüsse niemals 1:1 Realität umgesetzt werden, aber ich möchte gerne sehen, was denn wirklich davon umgesetzt wird. Und da habe ich ehrlich gesagt nur bei einem Hoffnung. Das ist der Beschluss zur Privatisierung der Bahn. Das freut mich sehr, dass das nichts wird. Das freut mich sehr. Da hat links gewirkt.
Realität in unserer Sendung ist, dass die Zuschauer mitreden dürfen und die sind jetzt dran.
Auf jeden Fall Simone M. aus Kaiserslautern schickt uns per E-Mail die Frage an Herrn Maas. Gefährdet das Zurückrudern beim ALG 1 nicht wieder die mühsam errungenen Reformen und fördert einen neuen Reformstau? Also wohl hätte sie gern ein Statement dazu, wie er die Agenda 2010 sieht. Dann haben wir natürlich noch unsere Videofragen.
Meine Frage wäre, wenn Gregor Gysi schon sagt, dass das neue SPD-Programm von Sätzen der Linken für viele nicht unterscheidbar ist, so trägt das nicht wirklich zur Profilschärfung der SPD bei, oder?
Aus meiner Sicht begeht die SPD Selbstmordesangst vorm Tod. In Form ihres Linksruck. Sie hechelt sozusagen einer linksrestaurativen und linkspopulistischen PDS hinterher, die sich an der Wirklichkeit nicht messen lassen wird und deswegen in diesem Spiel auch nicht zu schlagen sein wird.
In Berlin sind die sehr pragmatisch.
Ich in Berlin.
Hier wird schon eifrig weiter diskutiert. Ich versuche mal, die Frage nochmal aufzugreifen. Profilschärfung der SPD, wenn man sozusagen dorthin rutscht, wo schon der andere sitzt, fördert das das Profil?
Naja, es ist ja nicht alles so, wie Gysi meint. Also insofern, der Dame würde ich mal sagen, Gregor Gysi ist manchmal ganz interessant und lustig, aber nicht alles, was er sagt, ist richtig. Deshalb glaube ich nicht, dass die SPD sich jetzt da mit diesen Vergleichen lange aufhalten muss, ob man sich mehr nach links bewegt hat oder zu sehr an die Linkspartei herangerückt ist. Wir haben in einem sehr, sehr langen und sehr, sehr intensiven, im Übrigen auch sehr engagiert geführten Diskussionsprozess innerhalb der SPD entschieden, dass es einige Punkte gibt, und das Arbeitslosengeld ist halt jetzt derjenige, der die meisten öffentlichen Diskussionen verursacht hat, wo wir das, was in der Agenda 2010 drin steht, ganz einfach verändern wollen. Deshalb wird nicht dieses ganze Reformwerk, im Übrigen die wenigsten wissen, dass bei der Agenda 2010 zum Beispiel auch das Ganztagsschulprogramm mit etwa 4 Milliarden Euro auf den Weg gebracht wurde. Also das ist deutlich mehr als nur überhaupt das Thema Arbeitsmarktpolitik. Und wenn man an einer Stellschraube dreht, weil ganz einfach die Erwartungen nicht so eingetreten sind, dass man ältere Menschen, insbesondere die über 50-Jährigen, wieder stärker in Jobs bringt,
also Sie haben
dann
nicht
muss
die Sorge,
man darauf auch reagieren können, ohne dass einem gleich die Sinnfrage gestellt wird.
Bitte, Profilschärfung, und vielleicht können Sie noch was dazu sagen, ob Sie den Eindruck haben, dass die SPD einer, wie war das, linkspopulistischen, also Ihnen nachhechelt?
Ja, schauen Sie, das ist ja, wird von vielen unserer politischen Wettbewerber immer wieder behauptet. Es ist nur so, dass wir, wenn wir die Realitäten beschreiben, sprich die, vor allen Dingen die Tatsache, dass es in Deutschland gerade bei den Nettoeinkommen in den letzten 10 Jahren keinen Zuwachs gegeben hat, dass wir auf der anderen Seite aber Vermögensmillionäre 4,3% mehr, insgesamt 800.000, dass wir Milliardäre haben, dass die wirklich die Gewinne der Banken und Konzerne gestiegen sind, das ist Ergebnis der Agenda-Politik. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Auf der einen Seite Kinderarmut, über 2 Millionen arme Kinder, und auf der anderen Seite dieser gigantische Reichtum. Das ist nicht akzeptabel. Und das ist kein Populismus, das ist zunächst Beschreibung der Realität. Und das Interessante ist,
ein Teil der Realität.
Sie beschreiben,
ist das
Realität?
Auch okay. Sie,
ich kann auch gerne andere Realitäten beschreiben.
Ich sage
beschreiben.
Nicht, dass das nicht stimmt. Ich sage, es das ist ein Teil der Realität.
Ja, wenn ich darf, rede ich eine Stunde zur Realität, dann habe ich auch die ganze
Sie werden nichts
ja, dann Sie alles keine Sendezeit. Es gibt natürlich nur auch Effekte, die im Übrigen, das sage selbst ich, nicht nur auf die Agenda 2010 zurückzuführen sind,
wir haben eine
sondern
Konjunktur.
Auf viele Gründe, auch konjunkturelle Gründe, richtig. Aber auch strukturelle Gründe, dass wir doch erhebliche Verbesserungen am Arbeitsmarkt und bei der Arbeitslosigkeit haben.
Das ist
der andere Teil der Wahrheit, und der kann sicherlich auch von Ihnen nicht abgestritten werden.
Niemand behauptet, dass 8 Jahre Rot-Grün etwa nur Unsinn sind. Das würde ich niemals sagen.
Es gibt einige
Lassen Sie mich doch das wenigstens sagen. Aber dieser entscheidende Punkt, und das sage ich jetzt einem Sozialdemokraten, dass wir auf der einen Seite mehr, deutlich mehr Reichtum haben. Ich sage nochmal, 4,3% mehr Vermögensmillionäre und mehr Armut. Keine Nettolohnzuwachs. Das ist nicht sozialdemokratische Politik. Ende der Durchsage. Ich kann über vieles andere reden. Ich bin gerne bereit, auch positive Dinge festzustellen. Zum Beispiel Ihr Programm des ökologischen Umbaus. Da waren vernünftige Dinge drin. Keine Frage. Ich sage auch, dass auf dem Parteitag Sinnvolles diskutiert worden ist. Ihre Anträge und Ihre Diskussion zum Rechtsextremismus. Wunderbar. Stimme ich in vielem überein. Auch die Diskussion zur Bahn. Sage ich nochmal. Vieles Vernünftige. Aber der Kern. Und da sage ich, da hat Sozialdemokratie in den 7 Jahren Rot-Grün letztlich einen falschen Entwicklungsweg eingeschlagen. Das ist das Entscheidende. Dass Sie eben, um eines zu sagen, Sie haben die großen Konzerne und Banken entlastet. Körperschaftssteuer runter, Spitzensteuersatz runter. Das alles ist in Ihrer Strategie
nicht passiert. Ganz kurz, jetzt darf ich noch einmal dazwischen. Beschreibt nicht gerade Herr Bartsch oder macht nicht gerade Herr Bartsch genau das in die Falle, in die Sie jetzt möglicherweise tappen können? Er kann immer zweimal mehr bieten als Sie.
Ja.
Und er wird Ihnen, er erklärt Ihnen gerade, was Sie noch alles noch besser machen müssen.
Er kann realistische Vorschläge zur Umgestaltung der Gesellschaft.
Analyse ist ja auch schon teilweise falsch. Wenn er darauf hinweist, das muss ja schon praktisch funktionsbezogen, dafür wird er auch bezahlt, ist auch in Ordnung. Dass nur der Spitzensteuersatz gesenkt wurde. Sie wissen auch, dass der Eingangssteuersatz der Steuersatz ist, der am stärksten gesenkt worden ist von dieser rot-grünen Bundesregierung.
Wollen wir die Zahlen mal sagen?
25,9%.
Auf 15?
Dazu müssen Sie sehen, dass die Freibeträge erhöht wurden.
Haben Sie eben gesagt, der Eingangssteuersatz ist höher gesenkt worden? Das stimmt schlicht nicht.
Wir können doch substrahieren. Mit den Zahlen kommen die Leute.
Der Spitzensteuersatz ist vom Bundestag auf 45% gesenkt worden. Erst im Bundesrat, um die Mehrheit der FDP damit es überhaupt gesetzt werden kann.
Ich habe eine andere Zahl für Sie beide. 10% der Steuerzahler zahlen 54% der Einkommensteuer. Das sind die, die über 67.000 Euro verdienen. Das ist eine Zahl, die nicht darauf hinweist, dass es besondere soziale Ungerechtigkeiten gibt oder eine besondere Gerechtigkeitslücke bei der Steuerlast der Einkommensgruppen, die, sagen wir mal, im oberen Einkommensbereich sind.
Es geht nicht nur um diese Steuerlast.
Also da würde ich schon dann mal ein Fragezeichen dahinter setzen. Wir müssen uns, glaube ich, schon mal damit auseinandersetzen. Und dabei dürfen wir nicht nur über Steuern reden, sondern auch über Abgaben.
Richtig.
Und ich glaube, das viel größere Problem haben wir noch bei den Abgaben. Denn wenn wir die Steuer
gerade senken.
Ja, die Steuer und die Abgaben, das sollte man mal zusammen betrachten. Und deshalb glaube ich, da können wir über Steuersätze reden. Im Übrigen, es nützt mir auch ein Spitzensteuersatz von 50% nichts,
wenn ihn keiner zahlt.
Zahlen ja welche, wie wir gerade hörten.
Ja, aber nicht sehr viele.
So, und aber Herr Maas, Sie wissen doch, aber ich meine, das werden Sie doch wirklich nicht leugnen, dass jeder Prozentpunkt bringt 2 Milliarden mehr in die Kassen. Das wird Ihr Finanzminister Ihnen bestätigen.
Es geht doch um was
können wir darauf anderes verzichten?
Es wird immer nur über Steuern geredet und es wird nicht über die Abgaben geredet. Und die Sozialabgaben, es ist das, was auf den Faktor Arbeit gezahlt wird.
Richtig.
Wir wollen, dass möglichst viele Leute in Arbeit sind, damit sie überhaupt Steuern zahlen können.
Auch richtig.
Und da müssen wir uns mal grundsätzlich Gedanken darüber machen, ob wir auch unsere Sozialversicherungssysteme, denn über die reden wir auch beim Arbeitslosengeld 1, so finanzieren können, wie das zurzeit der Fall ist. Und deshalb ist auch ein Punkt, das haben wir auch in Hamburg beschlossen, dass wir die Sozialversicherungssysteme auf Steuern umfinanzieren wollen, so wie das in Skandinavien, das zahlt dann der Steuerzahler, der nur noch Steuern zahlt. Der nur noch Steuern zahlt und dann nicht mehr in dem Umfange mit Sozialabgaben belastet wird. Das führt aber zu einer wesentlichen Umkehr und zu mehr Gerechtigkeit, weil dann nicht nur die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den Sozialstaat finanzieren, sondern alle, die Steuern zahlen.
Was Sie da gerade sagen, darf ich Sie jetzt nicht rauslassen. Zum einen, wenn Sie das Arbeitslosengeld 1 verlängern und alternativ dazu steht der Vorschlag, dieses Geld statt in die Verlängerung des Arbeitslosengeldes zu stellen, in die Reduzierung der Lohnnebenkosten zu setzen, dann sagen Sie, das wollen wir nicht. Das ist nicht ganz, geschlossen. Und das Zweite mit den Steuern, Sie dürfen ja sofort korrigieren. Und das Zweite, was ich auch nicht ganz verstehe, ist, Sie haben sich immer gegen die Erhöhung, jedenfalls eine ganze Zeit lang bis zur Wahl der Mehrwertsteuer ausgesprochen. Wenn Sie sagen, es sollen diejenigen zahlen, sollen alle zahlen, kommen Sie letztendlich dazu, dass Sie indirekten Steuern erhöhen müssen und damit zahlen Sie. Kommen Sie wieder bei der Mehrwertsteuer an. Wollen Sie die dann auch, also künftig die Lohnnebenkosten auch noch über die Mehrwertsteuer
abrechnen? Erstens, was Sie eben gesagt haben zum Arbeitslosengeld und dass man besser Lohnnebenkosten senken solle und wir das nicht tun. Wir haben sogar beschlossen, wir wollen das Arbeitslosengeld einzelner Bezugsdauer verlängern, insbesondere für die über 50-Jährigen. Und das ist auch das Angebot an die Union. Wir sind bereit, bei den Prozentpunkten bei der Arbeitslosenversicherung noch einmal ein Stück runterzugehen. Die Bundesagentur für Arbeit wird bis 2011 Überschüsse von 26 Milliarden Euro haben. Das ist das Geld, das an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch zurückgegeben wird durch die Senkung der Lohnnebenkosten, der Arbeitslosenversicherung. Und die anderen, die arbeitslos werden, sind ja auch solche, die eingezahlt haben, denen das Geld auch zusteht. So. Und insofern glaube ich, dass das machbar ist. Und deshalb wird das auch umgesetzt, Herr Bartsch. Und insofern den Realitätstest an der Stelle werden wir da bestehen. Da geht es tatsächlich noch darum zu verhindern, dass das, was Rüttgers mal wollte, dass den Jungen das Geld weggenommen wird, dass das verhindert wird. Aber da glaube ich, werden wir eine vernünftige Lösung hinbekommen.
Ich bin ja sehr gespannt, was denn in der Zukunft passiert. Ich möchte nur auf das hinweisen, was wirklich messbar ist und was dieses Jahr ausmacht. Ich rede jetzt mal nur über dieses Jahr. Sie haben die Mehrwertsteuer um 3% erhöht. Im Wahlkampf hatten Sie was anderes gesagt. 24 Milliarden mehr in die Haushalte. Das ist ein Punkt. Zweiter Punkt.
25 Milliarden Euro Investitionsprogramm.
Lassen Sie mich doch auch mal. Ich habe doch jetzt auch. Also 24 Milliarden mehr in die Haushalte. Zulasten vor allen Dingen Sozialsprecher. Zweitens, Sie haben die Pendlerpauschale. Die ersten 20, 2,4 Milliarden. Sie haben das Kindergeld reduziert, 800 Millionen. Alles zu diejenigen. Erhöht. Nein, Sie haben das Kindergeld von 27 auf 25. Ja. Ich habe zwei in dem Kinder Alter Kinder. Sie, mich stört das nicht so. Ja. Aber diejenigen, die vielleicht auch studieren wollen, die können das nicht bezahlen. Sie haben den Sparerfreibetrag reduziert. Das alles zulasten der sozial Schwächeren. Und eine Unternehmenssteuerreform gemacht, die 8 Milliarden den Banken und Konzernen gegeben hat. Punkt aus. Das ist die Realität. Sie sprechen von der Senkung der Lohnnebenkosten. Das stimmt, was die Arbeitslosenversicherung betrifft. Mal ganz davon ab, dass das ja alles Lohnbestandteile sind. Aber ich will darauf jetzt nicht weiter eingehen. Die Krankenkassenbeiträge sind gestiegen durch Ihre hervorragende Gesundheitsreform, die Sie mit der CDU gemacht haben.
Was Sie wollen, dann würden Sie noch weiter steigern.
Aber Herr Mahr, ich gehe gerne auf unser Konzept ein. Jetzt zunächst mal reden wir über das, was die
Realität.
Die Rentenbeiträge, sind sie gestiegen jetzt in diesem Jahr? Auch die sind gestiegen. Also, man kann schlicht konstatieren. Ich bin ja froh, wenn die SPD mit dem Parteitag jetzt einen anderen Kurs einschlagen will. Aber das, was in diesem Jahr abrechenbar da ist, wieso kommt denn der Aufschwung bei vielen Menschen nicht an, jedenfalls gefühlt? Weil sie genau das in ihrer Lohntüte sehen. Das sehen sie. Die Realität ist eben seit 10 Jahren nicht mehr Nettolöhne. Das ist die Realität in Deutschland. Gucken Sie sich andere Länder an. Wir leben, unser Aufschwung lebt vom Export. Ein Glück, dass der so gut ist. Das ist das Entscheidende. Wir haben das erste Mal jetzt 2,4% Wirtschaftswachstum. Das erste Mal. Das erste Mal. Jetzt.
Über 1 Million weniger Arbeitslose.
Das heißt, ist sehr gut.
Über 1 Million sozialversicherungspflichtig Beschäftigte.
Einen Arbeitsplatz bekommen hat,
die Steuern zahlen und
hier
keine Sozialisten.
Auch in Berlin haben wir 10.000 Jobprogramm aufgelegt. Alles hervorragend. Ich freue mich über jeden. Und trotzdem, wenn Sie nicht leugnen wie ich, hat die SPD im Übrigen ja auf dem Parteitag auch thematisiert, dass sehr, sehr viele im Niedriglohnbereich, sehr viele Ein-Euro-Job, sehr viel Leiharbeit.
Was wir dazu tun wollen.
Herr Maas, vernünftig, wenn Sie dagegen was tun wollen. Nur wir haben jetzt eine Situation, die haben Sie mit zu verantworten. Sie regieren seit 10 Jahren. Und in dieser Zeit ist es so, 1-Euro-Jobs, Niedriglohnbereich. Wie viele Aufstocker haben wir? Haben Herr Sie Bartsch, Franz Müntefering gehört? Bartsch, wir sind ja eigentlich Sie Arbeitsminister.
Ich will Sie, das jetzt Ihre Rede, die Sie auf dem Landesparteitag halten?
Nein, da habe ich... Soll ich Ihnen gerne, die mal halten? Was glauben Sie denn?
Nee, zittert ja hier, aber das... Schon mal völlig weglaufen.
Normalerweise würde ich Sie jetzt mit Ihren Taten in Berlin hier konfrontieren, mit dem, was Sie da an Kürzungen alles so mitmachen. Aber jetzt sind erstmal die Zuschauer dran.
Und da muss ich Heiko Maas leider sofort korrigieren. Hier läuft keiner weg, denn die Fragen purzeln uns hier rein. Und zwar vor allen Dingen in die Richtung, was wird aus den beiden Spitzen bei der SPD? Ist Kurt Beck jetzt natürlich auch an Heiko Maas gerichtet, die Frage der neue Kanzlerkandidat? Und sollte Franz Müntefering, also wie beschädigt ist Franz Müntefering? Jetzt sollte er vielleicht seine Ämter ruhen lassen. Und von Miriam aus Hannover, verliert die SPD jetzt nicht Stimmen in der Mitte, die sie dringend braucht, um vor allen Dingen auch vor der Linkspartei zu landen? Und eine Videofrage haben wir noch.
Meine Frage ist, kann es überhaupt eine echte Zusammenarbeit zwischen SPD und Linke geben, aufgrund der doch sehr großen Differenzen in Sachen Außenpolitik und Rechtsstaat? Ist das möglich?
Ja, die Frage kann nur wirklich Herr Bartsch nicht beantworten. Ist Kurt Beck der Kanzlerkandidat der SPD? Sie werden jetzt sagen, darf ich die Antwort sagen? Sie werden sagen, das entscheiden wir zu gegebenen Zeitpunkt.
Okay, nächste Frage.
Aber Sie können nicht ernsthaft glauben, dass ein Parteivorsitzender, der mit 85 oder so Prozent auf dem Parteitag gewählt wird, 85 gesagt, ich meinte 95,
war Frank-Walter Steinmeier,
dass der nicht Kanzlerkandidat wird.
Naja, also... Das entscheiden wir zu gegebener Zeit.
Dann versuche ich es anders. Würden Sie sich
wünschen? Nein, ich sage ja noch was dazu. Das ist natürlich sehr interessant, weil Personalfragen immer sehr interessant sind. Ich glaube, Kurt Beck, das kann ja niemand abstreiten, ist durch diesen Parteitag sehr gestärkt worden. Das Wahlergebnis, das er erhalten hat, muss man ja insbesondere auch im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung über das Arbeitslosengeld einzelnen Wochen davor sehen. Also da hat die Partei hat das nicht nur gutiert, sondern gesagt, das war richtig, Junge, mach weiter so. Und insofern glaube ich, wird der Kurt Beck, es wird wohl niemand an Kurt Beck vorbeikommen, wenn er das will. Und das wird er, das hat er uns ja gesagt, zu gegebener Zeit dann auch mitteilen.
Was die Frage der Wähler anbelangt, im Grunde hat man schon den Eindruck, dass die ganze Operation natürlich eigentlich Ihnen gilt. Nämlich denjenigen, die zunehmend Wähler am linken Rand gewonnen haben, der SPD auch abgetrotzt, abgerungen haben, wie auch immer. Und es scheint so, als habe man es in der Sozialdemokratie ein bisschen jetzt auf diese Wähler abgesehen. Fragen wir mal anders, strategisch. Wo werden denn jetzt die Wahlen gewonnen aus Ihrer Sicht? Werden sie in der Mitte gewonnen oder eben doch links?
Lassen Sie mich wenigstens widersprechen mit dem linken Rand, weil eine Partei, die bei Umfragen überall bei 10% ist, die in Ostdeutschland an den meisten Stellen im Übrigen vor der SPD ist, kann man nicht linker Rand bezeichnen. Wir sind hier zumindest wirklich...
Ich wollte Sie damit nicht ärgern oder beleidigen.
Nein, nein, doch, das klingt doch so, der Rand und so weiter. Ach, Herr Maas, wir können gerne Berlin, also lassen Sie uns mal eine Runde zu Berlin machen und vergleichen auch mit...
Aber jetzt
fehlt es ja, wo Wahlen entschieden werden. Ich bleibe dabei, dass das von den Angeboten der Parteien abhängt. Und wir haben ja die wirklich interessante Situation, dass meine Partei in vielen zentralen Fragen eine Zustimmung hat, die deutlich über unser derzeitiges Wählerreservoir von 10% hinausgeht. Also nehmen Sie die Frage Afghanistan. 2/3 sind für den Abzug. Nehmen Sie auch die Frage Arbeitslosengeld 1. Hat die SPD jetzt korrigiert? Völlig in Ordnung. Also hoffe ich, dass es was wird. Rente mit 67. Wir haben ja die Situation, dass meine Partei in vielen Fragen mit den Wählerinnen und Wählern mehr übereinstimmt als die sogenannten großen Parteien. Und ich sage, da haben wir ein Riesenpotenzial. Unser Potenzial,
24% hat Forsa gesagt.
Lassen Sie mich den Einsatz noch sagen. Bitte. Ich glaube, dass unser Potenzial mit dem SPD-Parteitag deutlich größer geworden ist. Weil wir haben hier den Beweis angetreten, dass links wirkt. Verstehe. Und zwar so, dass die SPD Entscheidungen trifft. Ich sage mal, ich freue mich sehr über den Bahnbeschluss.
Mal, also Sie merken die Strategie,
ich freue mich
das
über den Bahnbeschluss.
Wehtun.
Naja, aber na, was heißt wehtun? Ich will nicht die SPD. Ich will nicht die SPD schwächen. Das Entscheidende ist, wir wollen nicht, dass die CDU und die FDP in Regierung sind. Ganz klar. Sonnenklar. Also es ist nicht so, dass die SPD unser Hauptgegner hat. Wahrhaftig nicht.
Naja gut, das müsste dem einen oder anderen Ihrer Partei mal noch erklären. Die Diskussion darüber, ob das jetzt ein Linksruck ist, der autonom in der SPD entstanden ist, oder ob das
Rückchen, sag ich.
Ja, so wie auch Linksruck, der Begriff ist mir auch völlig egal. Ja. Ich denke sogar, dass diese Diskussion völlig falsch ist. Wo werden die Wahlen gewonnen? In der Mitte, links oder rechts? Bei den Dingen, über die wir hier diskutieren, etwa die Tatsache, dass tatsächlich 80% der Bevölkerung der Auffassung sind, Ihnen kommt dieser aktuelle Aufschwung nicht zugute. Dass 3/4 der Menschen in Deutschland Gerechtigkeitsprobleme sehen. Das sind 3/4, das sind 80%. Das sind ja nicht alles Linke, sondern das sind Leute, die politisch, gesellschaftlich in der Mitte sich bewegen.
Man kann doch hier ein klares Wort finden.
Darum geht es. Darum geht es. Es geht nicht um diese
Schubladen. Die Agenda 2010 zeitigt Erfolge, aber sie zeitigt nicht Erfolge bei der SPD. Sie haben eine Landtagswahl nach der anderen verloren. Sie haben einen dramatischen Mitgliederschwund. Sie haben einen flächendeckend Bereiche, in denen ihre Organisation nicht mehr... Genau. Und jetzt?
Ja, und jetzt haben wir einen Parteitag in Hamburg gehabt und haben wichtige, richtige Beschlüsse gefasst.
Verabschieden Sie sich von der Agenda 2010?
Nein, wir verabschieden uns doch nicht. Das ist immer, auch das ist eine Debatte. Jetzt haben die Sozialdemokraten was beschlossen und was verändert. Wenn Sie sich mal die Regierung Schröder anschauen, Rot-Grün, da gab es auch mal eine heftige Debatte, dass die Regierung Rot-Grün zu viele Gesetze nachbessert und verändert.
Stimmt.
Auch die Agenda 2010 ist schon an vielen Stellen verändert und verbessert worden. Und insofern, glaube ich, sollte man nicht das jetzt so dogmatisch sehen, sondern ganz pragmatisch.
Das finde ich auch vernünftig. Also, das wäre ja schlimm, wenn irgendein Gesetz wirklich für alle Zeiten gültig wird. Das Problem ist nur, dass Sie sich...
Der Herr Schröder
ja, richtig, da hat er ja wirklich recht. Da ist sehr, sehr viel Unsinniges dabei.
Er hat noch was anderes gesagt. Entschuldigung, wenn ich das nur dazwischen sage.
Ich habe nicht Schröder nicht zugehört diesmal.
Vielleicht können wir, ich kann Ihnen das ja berichten, vielleicht kommen wir da mal auf einen Nenner. Er hat gesagt, die Agenda 2010 ist ein Instrument. Sie kann nicht das Ziel sein. Und insofern, glaube ich, gibt es da auch kein Problem.
Im Moment gibt es ja noch eine andere. Es gibt ja noch eine andere.
Dinge verändern dürfen oder eben nicht.
Es gibt ja noch eine andere Koalition im Bund, und zwar eine große Koalition zwischen CDU, CSU und SPD. Mhm. Wie sehen denn da jetzt sozusagen die Kompromisslinien aus? Tempo 150 oder Rente mit 66?
130.
Naja, ein Kompromiss wäre dann ja vielleicht 150 oder 160. Also worauf ich hinaus will, ist jetzt ein bisschen polemisch, gebe ich zu. Worauf ich hinaus will, ist, ich sehe da keine vielen Schnittmengen mehr. Was soll denn die nächsten 2 Jahre noch passieren bis zur Bundestagswahl?
Naja, ich glaube, wir werden das jetzt erstmal die ganze Arbeitsmarktpolitik uns nochmal vornehmen. Wir werden über die Themen Arbeitslosengeld reden. Wir werden nicht nur über Arbeitslosengeld 1, sondern auch über Arbeitslosengeld 2 und die Regelsätze, die es dort gibt, ob sie angepasst werden müssen. Franz Müntefering hat bereits...
Wenn Sie das so sagen, meinen Sie ja, sie müssen angepasst werden.
Ja, das ist in der Regierung vereinbart, dass sie überprüft werden. Und es ist da auch tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie, dass das dann so ein Hokuspokus draus gemacht wird. Wenn Brot teurer wird, wenn Butter teurer wird, wenn Milch teurer wird, und zwar in außerordentlichem Umfang, dann halte ich es für völlig selbstverständlich, dass man auch darüber nachdenkt, Leistungen, Sozialleistungen, die es gibt, dann auch entsprechend anzupassen. Das ist ganz normales Geschäft. Aber wir haben diese Preisentwicklung daher. Und darauf muss man auch reagieren. Im Übrigen gibt es einen Index, wie das zusammengesetzt ist. Wir werden über die Themen Leiharbeit reden. Also es gibt da eine Vielzahl von Dingen, die jetzt da noch anstehen. Was dabei rauskommt, werden wir sehen. Und da bin ich mir sicher, werden auch die Wählerinnen und Wähler 2009 dann in der Lage sein, Herr Bartsch, ihr Urteil zu ziehen. Und dann wollen wir mal sehen.
Oder hat der Wahlkampf nicht eigentlich mit dem gestrigen SPD-Parteitag begonnen? Wahlkampf 2009.
Also das ist, kann man nur niemandem vorwerfen. Jeder Parteitag ist auch ein Stück weit Wahlkampf. Das ist ja normal. Das ist auch in Ordnung so, dass man dort natürlich seine positiven Seiten nach vorne stellt.
Aber der Koalitionspartner wurde dort mehr angegriffen als zum Beispiel Sie.
Ja, das ist auch gut so. Also ich finde, da gibt es allen Grund für den Koalitionspartner CDU, CSU mehr anzugreifen als uns. Das finde ich also völlig richtig.
Aber
da
es ist
könnte
nicht
ich noch
normal
ein bisschen
in einer Koalition. Aber die Koalition ist nicht normal.
Das ist das Problem. Und irgendwann wird in Deutschland selbstverständlich die Situation erkannt werden. Und das ist aber nicht etwas, was etwa die Parteien entscheiden. Wir haben jetzt rechnerisch, jeder weiß das, Herr Beck kann im Prinzip sofort zum Kanzler gewählt werden, weil rechnerisch zunächst mal Rot-Rot-Grün eine Mehrheit
da
haben.
Sie die Grünen
aber,
einfach mit dazu.
Nein, ich rede jetzt rechnerisch zunächst mal. Und es ist nicht gewollt, sondern die SPD hat sich in die...
Gewollt.
Ja, das wissen wir doch, deswegen gibt es ja die Koalition. Die SPD hat sich in die Gefangenschaft der CDU begeben. Und zwar aus freiem Entschluss. Und wenn mir jetzt noch einer sagt, dass die SPD etwa mit der CDU mehr sozialdemokratische Politik durchsetzen kann, dann frage ich mich, was sozialdemokratische Politik ist. Wer also diese Gesundheitsreform, um nur einen Punkt zu nennen, wer die sozialdemokratisch nennt, die ist völlig irrwitzig. Zwei-Klassen-Medizin.
Jetzt
jedes Mal, wenn ich zwei wahre Sätze sage, sagen Sie das ganze Programm.
Bei der Linkspartei ist wirklich Anspruch und Wirklichkeit sehr weit auseinander. Und da muss ich dann doch noch mal auf Berlin zurückkommen.
Gerne. Ich freue mich immer über meine erfolgreiche Regierungsverteidigung.
Hartz IV ist ja Armut durch Gesetz und ist im Übrigen auch verfassungswidrig, wie wir gehört haben. Trotzdem wird das hier im Berliner Senat, an dem auch die Linkspartei beteiligt ist, 1:1 umgesetzt.
Also sind wir im Rechtsstaat oder was? Also sollen jetzt hier Berlin, also was erzählen Sie denn jetzt?
Warum haben Sie keine Verfassungsklage eingereicht?
Im Übrigen
Die Berliner Bank, da sind Angebote selbst von sogenannten Heuschrecken eingenommen worden.
Also da muss ich jetzt was zu sagen zu Berliner Bank, weil so geht das nicht. Also die Berliner Bank, hat die große Koalition aus CDU und SPD ans Ende gebracht. Die hat die Berliner Bank dorthin gebracht. Und dann ist es so gewesen, dass wir gezwungen worden sind, und so war es ganz genau, von der EU, dass diese Bank privatisiert wird. Dann haben wir sie im Übrigen,
wie Sie wissen, an die Sparkasse veräußert.
Wir haben ganz viel gesichert bei dieser Veräußerung. Das ist eine vernünftige Entwicklung. Ja. Und Berlin ist von der großen Koalition ans Ende gebracht worden. Und ich hoffe, dass nicht im Bund genau das Gegenteilige passiert. Ich wünsche mir, dass das schnell zu Ende geht, damit das Land nicht genauso wie hier in Berlin endet.
Eine vernünftige Partei werden.
Wir haben auch
das
schon
war ein wunderbares Schlusswort. Sie werden ihm nicht zustimmen, aber ich muss es jetzt hier einfach als solches nehmen, denn die Sendung ist rum. Jetzt bedanke ich mich erstmal bei Ihnen beiden. Es war eine sehr muntere Sendung und verweise die Zuschauer von Unter den Linden auf unsere Phoenix-Runde am morgigen Abend. Da wird es, da könnten Sie beide wieder mitdiskutieren, von wegen Chancengleichheit. Wie gerecht ist unsere Gesellschaft? Anke Plättner wird es moderieren. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Applaus